So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass man allerlei tun kann mit den Genen heute. Und da die Gene die Blaupause sind für meinen Körper und auch für meine Veranlagung, also charakterlich gesehen, fragt man sich, ob es nicht besser wäre, bei denen, die die falschen Gene gewählt haben, indem sie die falschen Eltern ausgesucht haben. Denn die Eltern geben uns die Gene, nicht wahr? Und wenn man eine falsche Wahl getan hat und die falschen Eltern hat, dann hat man vielleicht eine falsche Veranlagung. Ich habe einen Freund, der Professor der Evolution ist in der University of San Francisco, wo wir den ganzen Sommer waren, in Amerika, in Kalifornien. Und er hat ein Buch geschrieben mit einem Dr. Steinmann. Und das Buch heißt Biologische Prädestination. Also, was er zeigen wollte, ist, dass genau wie ein gewisser Calvin vor einigen Jahren gesagt hat, dass alles prädestiniert ist, so ist die Materie prädestiniert, um uns spontan ohne Gott hervorzubringen. Und er schrieb ein ganzes Buch, um zu zeigen, dass in den Atomen und Molekülen meines Körpers meine ganze Veranlagung vorprogrammiert ist. Und er hat das fröhlich weiter gelehrt in der Universität. Er hatte, was wir nennen, eine Regius-Professur dort. Das ist eine Professur, der man nicht kündigen kann. Also eine Lebensprofessur. Und eines Tages, als er diese Ideen, dass die Gene alles prädestinieren, was in uns ist, gelehrt hat, standen einige Studenten auf und sagten, aber Herr Professor, das ist wissenschaftlich falsch, was Sie da sagen. Es ist nicht wahr, denn die gleichen Atome in einer Kuh machen eine Kuh und die Veranlagung der Kuh, nicht wahr? Und ich bekomme die Atome durch das Essen, was ich esse, was Sie auch bekommen, die Kühe, und sie werden ganz anders, denn meine Veranlagung ist nicht die einer Kuh, so viel ich weiß. Also, also darauf möchte ich nicht mehr eingehen. Da sagte der Professor, haben Sie Literatur, um das zu zeigen, was Sie sagen? Und der Student sagte, ja, wir haben noch ein Kopie, ein Exemplar übrig. Und das heißt, das Buch ist von einem gewissen Engländer namens Walter Smith, der das Buch schrieb, und es heißt Die Erschaffung des Lebens, wie das Leben erschaffen wurde, wie man das macht. Und er hat gesagt, gib her. Und er war ein sehr, sehr lieber, offenherziger Mann und hat das Buch tatsächlich gelesen. Und nach 6 Wochen kommt er zurück und sagt, habt ihr mehr? Und die sagen, ja, wir haben mehr. Dieses Mehr heißt die Herkunft und die Zukunft des Menschen. Also es hat mit Prädestination auch zu tun. Und er glaubte an biologische Prädestination. Also chemische Prädestination. Und die haben ihm Herkunft und Zukunft des Menschen gegeben. Ich weiß nicht, ob wir noch einige Exemplare haben. Ich glaube, die sind meist weg. Auf alle Fälle, Sie können zum Buchhändler gehen und es bestellen dort. Und die wissen sehr wohl, wo dieses Buch ist und was es sagt. Und das Ergebnis war, dass der gute Professor, der eine Lebensstellung hat als Professor der Evolution, dass nämlich alles durch Zufall zustande gekommen ist, auch ihre Veranlagung durch ihre Genetik ist durch Zufall gekommen, er kam zu dem Schluss, dass es wissenschaftlich falsch ist. Da muss man eine andere Erklärung haben. Und er ist innerhalb eines Jahres Christ geworden. Er war vorher Atheist. Und jetzt ist er Christ geworden. Sie sagen, ja, also warum denn? Weil er sah, jetzt hören Sie bitte genau zu, dass man die Programmierung, die in der Genetik ist, durch Zufall nie erklären kann. Wenn Sie erwarten, dass ein Programm durch Zufall zustande kommen wird, dann schicke ich Sie zum Psychiater, mal sehen, was er von Ihnen sagt. Und er wird Sie einsperren lassen, weil Sie eine öffentliche Gefahr sind, wenn Sie das tun. Aber er fing an, dann diese Dinge über den Ursprung der Programmierung der Genetik anhand von Logos, was ein wissenschaftlicher Begriff ist für Information und Informationstheorie, zu lehren in der Universität. Da ist er hingeschickt worden zu der Verwaltung der Universität San Francisco und die sagten ihm, er sei Professor der Evolution. Und Evolution erlaube das nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn Evolution unwissenschaftlich ist, ist es erlaubt, dass ich ein Wissenschaftler bleibe und hier bleibe. Und da haben gesagt, ja, das können Sie, aber Sie dürfen das nicht mehr lehren, denn es wird die Studenten zu sehr beunruhigen, wenn sie sehen, dass sie anders glauben, als was sie früher geglaubt haben, als sie das Buch schrieben, Biochemische Prädestination. Und so sitzt er da, fröhlich. Ich habe ihn vor einiger Zeit gesehen, als wir in San Diego waren, ist er einen Tag runtergeflogen zu uns, um ins Hotel zu kommen, um einen Tag mit uns zu sein. Und wir sind Freunde geblieben, seit der Zeit, wo wir uns persönlich kennenlernen. Aber durch diese beiden Bücher ist das gekommen. Das heißt, dass Menschen durch den Gebrauch ihres Informationsaufnahme- und Wiedergabesystems, hier, das Köpfchen, dass sie tatsächlich Probleme des Glaubens lösen können. Und er ist ein ganz aktiver Christ geworden, so dass er Zeugnis abgelegt hat vor dem Staat, als sie die Lehre des Kreationismus in den Schulen verbieten wollten. Und er sagt, es ist die einzige Lehre, die man verantworten kann als Wissenschaftler, weil man eine Quelle von Logos für die Programmierung und für die Sprachen in dem genetischen Code. Denn der genetische Code ist eine Sprache, eine genetische Sprache mit Grammatik, mit Interpunktion, Komma, Punkten, all diese Dinge, mit Vokabular, es ist alles da. Er sagt, ich kann mir beim besten Willen nicht denken, dass eine Sprache mit Information einfach spontan durch Zufall geschah. Es ist der genetische Code wie ein Buch. Und zwar wie ein Rezeptbuch. Und wenn Sie ein Rezeptbuch haben, da finden Sie ein Rezept für Leberknödel, nicht wahr? Und Sie gucken mal nach, wie das gemacht wird. Und Sie wissen, dass Leberknödel nicht durch Zufall geschehen. Wenn sie durch Zufall geschehen, sind sie ungenießbar. Ich habe noch keine gehabt, ich habe nur gute gehabt hier. Und ich habe das einem guten Logos zugeschrieben, der in der Küche stand, nicht wahr? Und richtig gemacht hat. Und weil er diese einfachen Erkenntnisse wissenschaftlich ausgewertet hat, denn er ist ein ausgezeichneter Wissenschaftler der Canyon, weil er das getan hat, haben sie ihm das Lehramt verboten, geben sie ihm sein volles Salär, können Sie nicht anders, Sie sind gebunden durch die Verfassung des Landes, es zu bezahlen, aber die sagen, es wäre besser, dass Sie die Studenten nicht beunruhigen, falls Sie zu viel Wissenschaft kommen. Nun, ihr lieben Leute, denken Sie daran, was das bedeutet. Wenn das in den höchsten Instituten der Universitäten hier und auch in Amerika geschieht, sind wir wirklich im Argen. Denn ein Student heute wird aufgefordert zu glauben, dass die höchste Kodierung, die es gibt, Vorschriften, um chemische Synthesen durchzuführen, und die sind ganz komplexe, detaillierte chemische Vorschriften, dass sie alles einfach geschahen. Er sagt, das ist nicht Wissenschaft, das ist Behauptung. Nun, die drehen sich um und sagen, es sind die Christen, die alles behaupten. In keiner Weise. Man weiß, dass ein Rezept für eine Synthese, eine Vorschrift, durchdacht und geplant werden muss. Und wenn Sie die Vorschriften sehen, unseres genetischen Codes, unserer Genetik, dann wissen Sie, dass Sie, wie Sie da sitzen, geplant wurden. Nun, vielleicht könnte ich das erste Bild haben. Vielen Dank. Ich muss Ihnen zuerst zeigen, damit wir vernünftig miteinander reden. Sie werden sehen, ich bin nicht ein sehr frommer Mann. Ich kann nicht frommes Zeug reden, was man nicht versteht. Ich will, dass man versteht, was ich sage. Ja, gut. Geht das? Gut, das ist ja fein. Ich muss Ihnen sagen, meine Gene und meine Veranlagung, dass man nicht verstehen kann, was die Gene mit meiner Veranlagung, also charakterlichen Eigenschaften zu tun haben, bis man ungefähr weiß, was die Gene sind. Sie wissen, wo Ihre Gene sind, nicht wahr? In allen Zellen Ihres Körpers sind Sie voller Gene. Und die sind Vorschriften, wie sie gebaut werden sollen, rein körperlich, auch in Bezug auf Ihre Nerven, Ihr Nervensystem, in Bezug auf Ihre Augen, in Bezug auf die Ohren, in Bezug auf die fünf Sinne. Nun, eine Vorschrift ist eigentlich ein Gedanke, ein Plan, der aufgeschrieben wird. Zum Beispiel, wenn Sie Leberknödel machen wollen, nicht wahr? Dann gucken Sie mal im Kochbuch nach und Sie nehmen Leber. Ich würde jetzt nicht aufs Glatteis gehen, es sind zu viele Wiener hier, die es besser wissen als ich. Aber das wird alles als Vorschrift aufgeschrieben und dann, wenn die Vorschrift aufgeschrieben ist und Sie die Bestandteile haben, dann können Sie, wenn Sie gescheit sind, die Vorschrift umwandeln in die Leberknödel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn ich über so ein hohes Thema rede, wie die Genetik, entschuldigen Sie, dass ich so tief herunterkomme oder so hoch hinaufklettere zu Leberknödeln, nicht wahr? Entschuldigen Sie, dass ich das tue. Aber es hat absolut keinen Sinn, bei den meisten Menschen, auch bei mir nicht, zu sagen, ich muss in Licht wandeln. Denn ich weiß nicht, was das bedeutet. Es ist für mich irgendwie ein Begriff, dass ich religiös sein muss, nicht wahr? Und was das ist sehr, sehr gummihaft. Wie man im Deutschen sagt, es ist käseweich. Man weiß nicht, was es bedeutet. Und so mache ich diese hohe Technik klar an der hohen Technik in der Küche. Denn jeder versteht die Küche. Wenn man einmal in ein Restaurant geht, wo die Knödel schlecht waren, da geht man nicht wieder hin, nicht wahr? Aber man will mehr haben, wenn man entdeckt hat, dass sie einem gut getan haben, nicht wahr? Und ich will ihnen Gutes tun, dass sie mehr haben wollen, indem ich ihnen sage, was und wo ihr jene sind und was mit ihnen geschieht. Dann werden sie sich selber besser verstehen. In der englischen Übersetzung heißt es, Man, know thyself. Mensch, kenne dich selber. Und das ist ein sehr wichtiger Spruch, sich selber zu kennen. Und die erste Stufe der Pädagogik, wo das alle Dozenten der Universitäten in Wien hier wären, das erste Prinzip einer gesunden Pädagogik ist von dem Einfachen auszugehen, von dem Bekannten auszugehen ins Unbekannte. Die meisten sagen, rede schön unverständlich und da werden alle Leute glücklich sein. Denn sie werden sagen, wir haben heute Abend Neurowissenschaft gehört. Ist einfach so.
Und so doof sind die Menschen.
Man hat das größte Organ im Körper mit 33% des Blutes, das wir haben, im Kopf. Nun, wenn ein Organ so funktionsfähig ist wie der Kopf, muss das einen Grund haben. Und der Verstand wird verarbeitet im Kopf. Wenn ich das nicht erreiche, dass Sie verstehen, rede ich an Ihrem Verstand vorbei und da rede ich in die Luft. Das hat keinen Sinn. Sie dürfen nicht sagen, ja, er redet sehr einfach. Den meisten Leute sagen das abschätzend. Ein Mann, der wirklich sein Fach versteht, wird immer verständlich reden. Es ist nur der, der sein Fach nicht versteht, der nicht verständlich redet. Meist wollen sie das nicht, denn man hat ein viel höheres Ansehen, wenn andere Leute sagen, oh, es war mir so hoch, aber es hat mich beglückt. Sie haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht, nicht wahr? Es ist leider so. Und das wird gefördert in den Schulen und Universitäten. Sie verstanden Professor Kenyon viel zu gut, als er sagte, der Darwinismus und die Evolutionslehre stehen im Gegensatz zu den bekannten Gesetzen und Regelungen des zweiten thermodynamischen Hauptsatzes. Und er hat, ich meine, wenn ich das gesagt hätte, hätte niemand von Haar gekrümmt, denn sie wissen nicht, was der zweite thermodynamische Hauptsatz ist, nicht wahr? Und da ist man sicher. Aber wenn man erklärt, was der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, nämlich dass Entropie, Unordnung, zunimmt, und Darwin sagt, dass Ordnung aus Chaos spontan hervorgegangen ist, dann sieht man, dass man da eine Kollision hat. Man ist auf Kollisionskurs, wie die Amerikaner sagen. Und doch alle Schulen und Universitäten tun es. Und das Ergebnis ist, die armen Studenten, die hungern nach was wir nennen im Englischen Gumption. Sie wissen, was Gumption bedeutet? Gumption heißt die einfachste Sorte von gesunder Vernunft. Mein Vater hat zu mir gesagt, als ich junger Mann war und überlegt, was ich werden wollte, er sagt, eins tust du mir nicht. Du wirst nicht Akademiker, bis du ein Handwerk gelernt hast. Denn das steigt dir in den Kopf und dann wirst du an Swelliditis leiden. Nun, Sie wissen, was Swelliditis bedeutet. Also Sie wissen, was ein Hefekloß aufgeht. Also das in Bezug auf den Kopf. Und er wollte das nicht. So habe ich das lernen müssen. Und ich bin ihm von Herzen dankbar. Denn Dünkel in intellektuellen Sachen und akademischen Sachen ist schrecklich. Ist ein Hindernis für alles, für allen Verstand und alles Verständnis. Nun, eine Vorschrift, wollen wir sagen, eine Vorschrift für Hefeklöße. Entschuldigen Sie, aber ich habe sie sehr gern, wenn sie in Wien gemacht sind, ich war, oder in Bayern, oder wo man Experte ist auf diesem Gebiet. Und jeder versteht, wovon ich rede, wenn ich das sage. Und das ist die erste Bedingung für gute Pädagogik, dass man eine Grundbasis nimmt, die verständlich ist. Wenn man sie macht, muss man eine genaue Vorschrift haben, mit allen Stufen drin, alles aufgefasst in eine Sprache, dass die Gedanken festgehalten sind in einer Sprache. Ich habe ein sehr klares Bild heute Abend, was ich Ihnen sagen will. Und diese Gedanken müssen ins Deutsche verfasst werden, und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Aber wenn ich in einer anderen Sprache rede und Sie die Gesetzmäßigkeiten, wollen wir sagen, von Türkisch nicht kennen,
reden aneinander vorbei.
Das will ich nicht. Ich will, dass wir miteinander reden. Nun, wollen wir sagen, wir wollen, lassen wir die Hefeklößel, sonst wird meine Frau mit mir reden nachher und sagen, du redest nicht von Dingen, die du nicht verstehst, das mache ich. Und wir reden so. Sie wissen, was eine Blaupause ist. Eine Blaupause. Wissen Sie, was eine Blaupause ist? Also, wenn ein Architekt ein Haus bauen will, oder wenn ein Ingenieur eine Maschine bauen will, überlegt er alle Punkte, alle Komponenten dieser Maschine oder dieses Hauses zuerst, und dann ordnet er das und schreibt die Gedanken auf, um seine Maschine zu bauen. Die Genetik ist genauso. Ist eine Blaupause von Ihnen aufgeschrieben, ehe sie gebaut wurden. Bekanntlich muss man das machen mit Maschinen. Und dann realisiert. Wenn jemand kommt und die Blaupause nicht lesen kann, entsteht eine schiefe Maschine. Genauso mit den Leberklößen. Ich glaube, wenn man die Vorschrift in dem Buch, Rezeptbuch liest und nicht richtig durchführt, zum Beispiel, wenn ich einen englischen Kuchen mache, kommt es heraus wie ein Block Beton, nicht wahr? Aber wenn meine Frau es liest, es realisiert, dann schmilzt es in den Mund. Wunderbar. So ist es auch mit der Genetik. Die Genetik ist eine Liste von Gedanken, um sie, die sie eine biologische Maschine sind, zu bauen. Nur zwei Dinge sind nötig, wenn man diese Blaupause hat. Erstens, dass es tadellos aufgeschrieben ist in einer Sprache, die bekannt ist. Und zweitens, dass man das richtig liest und richtig realisiert. Und wir werden heute Abend nur das eine Thema anfassen, indem wir sagen, der Mensch enthält in jeder Zelle eine vollständige Liste von jedem Detail, das realisiert werden muss, um ihn zu bauen. Aber es muss gelesen werden. Das werden wir sehen in der Genetik. Nun, lasst uns jetzt zu den Grundprinzipien kommen. Wie schreibt man einen Gedanken auf? Alle Blaupausen, alle Genetik, sind eine Liste von den Gedanken, die nötig sind, um sie zu bauen. Jede Maschine, schreiben Sie dies auf, jede Maschine ist ein Gedanke oder mehrere Gedanken realisiert in Materie. Gucken Sie mal, wenn Sie rausgehen zu Ihrem Rolls-Royce draußen vor der Tür da. Das ist das Resultat von den Gedanken von Ingenieuren in Derby in England, die einen Rolls-Royce konzipiert haben. Das wurde realisiert und nach Österreich geschickt, nach Wien, und sie haben das Ding gekauft und es fährt sie durch die Stadt. Aber jede Maschine ist wirklich ein Gedanke, der ausgeführt wird in der Materie. Das, wie es ist. Und wie tut man denn das? Sie sind ein Sammelsurium von Millionen von erhabenen, hochtechnischen Gedanken. Wie Ihr Auge funktioniert zum Beispiel. Voller Gedanken. Also wunderbar. Wie das Image, das ich von Ihnen habe auf meiner Netzhaut, wie das umgewandelt wird von Photonen, also von Lichtpartikelchen, in Elektronen, durch den optischen Nerv hinaufgeht, ins Gehirn, leuchtet auf, dass ein Image von Ihnen in meinem Gehirn entsteht, aber nicht in Photonen, nicht in Licht, sondern in Elektronen. Und das ist Hochtechnik. Wenn Sie meinen, dass Hochtechnik von Zufall kommt, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Dann muss ich den Psychiater holen und einfach sagen, bitteschön. zertifizieren Sie den Mann oder die Frau, mit denen kann man nichts machen. Denn hohe Technik kommt nie aus Zufall, sondern aus höchsten Programmen. Nun, jetzt müssen wir gucken, ganz praktisch, wie es geschieht, und dann werden wir die genetischen Koden ihrer Gene verstehen. Wollen wir sagen, dass sie starke Schmerzen haben? Wollen wir sagen, dass sie den beginnenden Abszess haben unter einem Backenzahn? Sie wissen, dass es ihnen zu schaffen macht, wenn sie sich schlafen legen. Sie denken, oh, ich schlafe, vielleicht ist es morgen besser. Aber wenn Sie einen beginnenden Abszess haben unter einem Backenzahn und es angefangen hat, hier rauszukommen, nicht wahr? Sie kennen das. Sie legen sich hin und je stiller es wird, desto voller wird Ihr ganzes Gehirn von einem Gedanken. Sie fühlen jeden Pulsschlag. Wum, wum, wum. Und je stiller es wird in der Nacht, desto schlimmer ist es. Und es ist schlimmer, weil für diese Schmerzen von dem Backenzahn keine Konkurrenz ist von der Welt, von der Umwelt um uns herum. Und wenn es dann 4 Uhr morgens ist, sagen Sie, oh ja, ich muss den alten Mann telefonieren, den Zahnarzt. Und er sagt, ja, haben Sie Schmerzen? Ich sage, oh, ich habe Schmerzen. Können Sie mir helfen? Und Sie holen eine Taxe und Sie fahren zu ihm und er ist gerade aus dem Bett gestiegen und in die Dusche, um sich aufzufrischen. Und er empfängt Sie, wie Sie da sind, und sagt, aha, ja, ja, wie ich gedacht habe. Nun, möchten Sie, sagt er, ein Anästhetikum haben? Möchten Sie eine Spritze haben? Und Sie sagen so, machen Sie keinen Aufschub, gehen Sie an Ihre Arbeit. Und er sagt, soll ich denn ins lebendige Fleisch bohren? Und Sie sagen, ja, bitteschön. Bum, bum. Ihr Kopf ist voll von einem Gedanken. Sie haben Schmerzen und Sie müssen Hilfe haben. Was Sie ihm sagen eigentlich, ist, was ich da aufgeschrieben habe, was Sie sagen, ist SOS. Auf allen Schweizer Telefonen auf der Autobahn gibt es einfach Telefone und die sagen nicht Telefon drauf, sondern SOS. Wenn Sie eine Panne haben oder die Zündkerzen funktionieren nicht, heben Sie den Hörer und da kommt eine Stimme sofort zurück. Ja, ich weiß, wo Sie sind, was fehlt. Ja, soweit ich sehen kann, ist mir die Luft ausgegangen aus dem Reifen. Gut. Er sagt, in 5 Minuten bin ich da, bleiben Sie, wo Sie sind. Das ist die Botschaft von einem SOS. Ein SOS ist ein Gedanke. Ich bin in Not und brauche Hilfe. Okay? Das ist, was SOS bedeutet. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, gucken Sie mir genau in die Augen und sagen Sie mir, warum habe ich SOS genommen? Als Beispiel eines Gedankens eines Mannes, der Hilfe braucht. Es ist arbiträr, willkürlich. Ich sage, ich baue eine neue Sprache. Und die neue Sprache lautet SOS ist gleich Stress. Stress. Also ich brauche Hilfe. Ich bin in Not. Aber Naturgesetze sind nicht dahinter. Menschen haben das ganz willkürlich gefunden. Und so sind alle Sprachen. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Lehrtätigkeit den ganzen Sommer in Kalifornien, wenn ich anfangen würde, but zu Ihnen zu sagen, statt aber, vielleicht würden Sie es rausbekommen in einiger Zeit, wenn Sie Englisch gelernt haben, aber, im Englischen heißt but, B-U-T. Nun sieht B-U-T aus wie aber. Sind einfach, es ist die Sprachkonvention der Deutschen, nicht but zu sagen, sondern aber. Aber es hat nichts mit Naturgesetzen zu tun. Es ist willkürlich, weil ich es will. Okay? Das müssen Sie verstehen, dass Gedanken und Informationen nicht von Naturgesetzen abzuleiten sind. Nun, ein Mann namens Morse vor vielen Jahren hat gesagt, ja, wenn man durch Radio SOS schickt, muss man eine Stimme haben. Und die Stimme im Radio ist erst später entwickelt worden. Man muss das machen mit einem Morse-Schlüssel, nicht wahr? Und er sagt, wir machen es so. Wir machen eine andere, neue Sprache, um dem Radio zu passen. Und er sagte, sind Sie mit mir? Er sagte, SOS ist gut. Alle wissen, dass das Stress heißt, ich brauche Hilfe. Nun, statt dass wir S nehmen, machen wir es viel einfacher. Wir sagen, lass S gleich sein wie Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich im Radio mache, de, 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 lass das S bedeuten. Sind Naturgesetze da? Das hat Mr. Morse ausgearbeitet in seinem Kopf. Es ist willkürlich und arbiträr, aber es macht nicht, funktioniert sehr gut. Und dann sagt er, was machen wir mit dem O? Also S, O. Er sagt, lass O Strich, Strich, Strich bedeuten. De, de, de. Kann man den Unterschied gleich hören. Und so sagt er, wenn ich im Radio höre, de, 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 weiß ich, dass jemand in Not ist und das ist ein Mede-Signal, also hilf mir. Und so ist das geblieben. Nun, liebe Freunde, passen Sie auf. Ist irgendein Naturgesetz als Basis dieses Codes vorhanden? Nein. Das ist alles arbiträr von einem Etymologen, der eine neue Sprache erfinden wollte. Aber mit Wertigkeiten und Dichten und anderen Eigenschaften der Materie hat es nichts zu tun. Deshalb, oh, es ist so einfach, ich platze, bis ich das von meinem Herzen weg habe. Denn es ist so einfach. Wie kann man denn sagen, dass Naturgesetze einen Code oder einen Gedanken je hervorbrachten? Taten sie nicht. Das ist rein arbiträr. Lass es gleich sein wie de, 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 und lass o, de, de, de sein, und es, de, 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 und wenn ich höre de, 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 dann weiß ich, anhand von der Konvention, die erfunden ist, von einem Mann, der wusste, was er tat, dass das nicht von Naturgesetzen abgeleitet werden kann. Das ist, was Sir Francis Crick, als er an dem DNA-Molekül arbeitete, was ihn so erstaunt hatte, dass er in dem DNA-Molekül lauter Codes, Sprache, Interpunktion, Punkte und Kommas gefunden hat. Also die Attribute einer Sprache. Nun, lasst uns jetzt mal gucken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie dies aushalten können, haben Sie gewonnen. Sie brauchen dann nicht zu halluzinieren, Sie kommen durch. Aber dies ist der wichtigste Punkt. Wie könnte ich Ihnen vermitteln, mit den einfachsten Mitteln, de, 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 de. Los, Sie sagen, nehmen Sie ein Papier und werfen Sie es auf die Scheibe, wie Sie es jetzt tun. Aber wenn ich so ein Apparat nicht habe, was mache ich dann? Dann muss ich erfinderisch sein. Ich ziehe aus meinen Schuhen einen Schuhriemen. Passen Sie auf. Dies ist die Basis des genetischen Codes. Und auf diesem Schuhriemen, sehen Sie da in der Ecke da, das ist der Schuhriemen. Und ich binde einen Knoten drin, einen Knoten, ganz links, wie ich jetzt stehe, ganz links drin. Und dann binde ich drin zwei, drei Doppelknoten. Also, de, 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 Und ich halte Ihnen meinen Schulriemen hoch. Hier ist es. Ich halte es auf. Und was sagen Sie mir?
Er hat einen Abszess, wahrscheinlich, unter dem...
Sie haben den Gedanken bekommen. Sehen Sie, das ist das Wesen einer Sprache, um einen Gedanken zu vermitteln. Man kann ja viele andere Methoden benutzen, aber der genetische Code vermittelt und speichert die Gedanken, um sie zu machen, die Form ihrer Nase, dass sie ein Mensch sind und kein Krokodil und kein Kohlkopf. All diese Dinge sind enthalten in einer Sprache nach diesem Prinzip. So ist das. Nun, ihr lieben Leute, wie kann man je sagen, dass die Eigenschaften der Materie, diese Gedanken und die Speicherung der Gedanken je spontan hervorbrachte? Das geht nicht. Hat nichts mit Naturgesetzen zu tun. Das hat mit einem Willen zu tun, der kommunizieren will mit anderen Willen. Und das ist rein willkürlich. Ist eine Mathe, eine Sache des Logos, also der Gedankenwelt. Und dass die ganze Welt, die Universitäten der Welt, lehren, dass die Eigenschaften der Materie so etwas hervorbrachten, ist der größte Blödsinn, der größte Witz, der jemals gedacht wurde, um Akademiker und denkende Leute reinzulegen. Es ist prinzipiell nicht möglich. Sagen Sie das in den Universitäten, und ich habe es in den Universitäten der Welt gesagt. Und wissen Sie, was die Leute sagen? Ja, aber woher denn kamen diese Gedanken und woher kam die Sprache? Da muss ich Ihnen sagen, dass offenbar stammen diese Sprachen, diese Gedanken und diese Sprachkonventionen, die entstammen einer Gedankenwelt. Die entstammen einer Gedankenwelt. Und unsere anorganische Materie hat keine Gedankenwelt. Nun darf ich es jetzt klar machen, wir sind jetzt dabei, dass man das Geheimnis lüften kann. Die Gedankenwelt ist die Gedankenwelt des Logos. Das ist, was Logos bedeutet. Das, was logisch ist in Gedanken, ist das, was folgt. Und das, was nicht folgt, ist natürlich nicht logisch. Nun, nur einen Schritt der Logik und dann bin ich fertig, denn ich habe nur rationierte Zeit, Minuten, Sekunden heute Abend und ich muss es fertig machen, so gut ich kann. Wenn man Gedanken hat auf einem Schuhriemen nach diesem System, wie könnte man das kopieren, dass man es vervielfältigt? Denn sehen Sie, wir sind 200 Leute hier ungefähr heute Abend und offenbar sind wir alle Menschen und es sind keine Krokodile hier, sofern ich gesehen habe, und offenbar haben wir uns kopiert, wir haben uns vervielfältigt. Wie haben wir das getan? Prinzipiell kann ich Ihnen das sagen in 2 Minuten. Prinzipiell, ich kann es tun, wenn ich meine Schuhriemen verdoppele. Okay? Und zwischen den 2 Schuhriemen hänge ich hier sind sie, und hier hänge ich und hier hänge ich Nun, wenn ich diese beiden Hälften von einem Knoten, Hälften von einem Doppelknoten, wenn ich sie verbinde mit einem Reißverschluss, dann alles, was ich tue, um sie zu vervielfältigen, diese Information, ist, ich ziehe diesen Schuhriemen in diese Richtung, und ich ziehe diesen Schuhriemen in diese Richtung,
Siehe da, da habe ich einen Schuhriemen hier mit einem halben Knoten, halben Knoten, halben Knoten, halben Doppelknoten, halben Doppelknoten, halben Doppelknoten, halben Knoten, halben Knoten, halben Knoten. Und das gibt mir die Sequenz. Und es ist nur eine Sache des Wachstums hier, dass man diesen halben Knoten zu einem ganzen Knoten macht. Und das ist, wie sie sich vervielfältigen. Wenn wir Babys bekommen, das ist im Grunde genommen, warum meine Kinder, wenn man sie anguckt, und meine Frau, wenn man sie anguckt, und unsere vier Kinder zwischen uns sieht, man sagt, aha, aha, das ist ein Wilder Smith. Und stimmt, denn sie sind alle entstanden, indem der ursprüngliche Code in mir und in meiner Frau sich verdoppelte und die eine Hälfte ging in eine Zelle und die andere Hälfte ging in die andere Zelle, mit dem Ergebnis, dass man zwei Zellen hat, die die gleichen Gedanken haben, die die gleichen Gedanken speichern. Also ich finde das absolut genial, denn einfach durch das Durcheinander, auseinanderreißen, bekommt man in einigen Minuten eine Kopie des ursprünglichen Codes. Einfach durch Auseinanderreißen. Es ist genial. Viel besser als eine Xerox-Maschine, nicht wahr? Oder viel besser als eine arme Sekretärin, die das alles ablesen muss und abschreiben muss und macht auch viele Fehler dazu. Ja, bei Ihnen natürlich werden keine Fehler vorkommen. Aber die Möglichkeit wäre da, wenn man es nach dieser Methode täte. Aber nach dieser Methode in der Biologie ist es absolut genial und geschieht sehr schnell. Während Sie hier sitzen, teilen sich bei Ihnen Abertausende von Zellen und verdoppeln den genetischen Code drin durch diese Methode. Der Reißverschluss hier, dass Sie wissen, dass ich weiß, was das ist, dass Sie nicht meinen, dass ich da wische. Der Reißverschluss ist die Wasserstoffbindung. Sehr labil, wie ein Reißverschluss. Und wenn man zieht, geht es auseinander. Wenn man zusammentut, geht es wieder zusammen. Und so ist es in der Genetik. Könnten wir jetzt das nächste haben, wenn Sie so gut sind? Jetzt zeige ich, wie es wirklich aussieht. Gut, danke schön. Der eine Schuhriemen in der wirklichen Zelle ist diese Seite, der andere Schuhriemen auf dieser Seite ist so. Und besteht aus Phosphat, PO4, das was früher in den Waschmitteln war und womit sie den Garten düngen. Und dann kommt DOR, Desoxyribose. Und Desoxyribose ist ein 5-Ring-Zucker. Und dann kommt Phosphat, 5-Ring-Zucker, Phosphat, DOR, Phosphat, DOR, Phosphat, DOR, bis man in einer Zelle, so groß wie eine Nadelspitze, einen Strang hat, einen doppelten Strang, denn es sind zwei Riemen da, nicht wahr? 2-3 Meter lang, auf einer Nadelspitze und verwurstelt sich nicht. Also es ist nicht wie Wolle, wenn die Katze dran geht, nicht wahr, dass das ganze System zu einem Chaos wird. Diese Gene und Chromosomen sind Kapitel von Information, geschrieben in einer Sprache, die festgelegt wird von Information, von einer Sprachkonvention, lass S gleich sein wie de, lass O gleich sein wie de, das ist die Sprachkonvention nach diesem System. Also als Crick und Watson zu dem Schluss kamen, anhand von den Röntgenbildern von einem DNA-Molekül, waren sie einfach sprachlos. Denn sie wussten, dass alles nach Codes, nach Sprachkonventionen geschah, und sie wussten, dass Sprachkonventionen immer zusammenhängen mit Intelligenz. Eine Konvention, wenn ich mit Herrn Abraham telefoniere oder ihm schreibe, wissen Sie, wir benutzen eine Sprachkonvention. Und ich benutze dann die deutsche Sprachkonvention und wir verstehen uns ausgezeichnet. Geht wunderbar. Aber wenn Sie mir sagen würden, dass diese Sprachkonvention entstand aus Naturgesetzen, dann muss ich einen Psychiater wirklich holen. Denn das ist absoluter, totaler Unsinn. Hängt immer mit Intelligenz zusammen, eine Sprachkonvention. Denn eine Sprachkonvention ist eine Abmachung. Lass das Wort vier, de heißen, nicht wahr? Vier. Das haben wir dann in unserer Intelligenz abgemacht. Aber zu sagen, dass das entsteht durch Zufall mit Naturgesetzen, ist einfach Wahnsinn. Und deshalb in Amerika und auch hier jetzt sind sehr viele tätig in den Schulen und Universitäten, die sagen, dass die Darwinsche Erklärung von der Entstehung des Menschen und der Entstehung der Biologie durch Billionen von Jahren durch Naturgesetze, einfach durch Informationstheorie, unmöglich geworden ist. Aber wenn Sie exkommuniziert werden wollen von der akademischen Gesellschaft, sagen Sie das. Und das andere kommt, ohne dass Sie noch ein Wort sagen. Sie schmeißen Sie raus. Aber es ist so offenbar, dass man staunt. Wie kann ein Mensch je glauben, dass denn nach den Darwinschen Prinzipien eine Sprache zustande kam? Nun, liebe Freunde, wir müssen das lassen, denn die Zeit geht schneller hier vor sich als in Bern. Es geht dort sehr langsam, aber hier nicht. Und da muss ich fertig werden, meine Zeit, denn es sind Augen hier, die auf mich aufpassen, ob ich ab und zu auf meine Uhr gucke, nicht wahr? Nun, ich tue das, aber oft registriere ich nicht, wie spät es ist. Aber jetzt weiß ich, wie spät es ist. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie überlegt, was das bedeutet? Wenn alles tatsächlich um Sie aufgeschrieben ist in so einem System, dann sind wir tatsächlich prädestiniert. Es gibt keinen freien Willen mehr. Alles aufgeschrieben da, die Form meiner Nase, wie meine Neuronen, wie mein Gehirn funktioniert, da habe ich keine Willensfreiheit mehr. Und da weiß ich sehr genau, und Sie auch, dass in Bezug auf Verhältnisse unter Menschen Willensfreiheit ein absolutes Muss ist. Wenn alles prädestiniert ist, ist keine Liebe mehr möglich. Ich liebe meine Frau, sie liebt mich, ich weiß das. Aber wissen Sie, das kommt davon, dass sie aus freien Stücken sich entschieden hat, den Kerl zu nehmen, nicht wahr? Aber wenn man ihr das befohlen hätte, dass sie es tun muss, weiß ich wirklich nicht. Ich kann nicht verstehen, dass jemand so jemanden lieb hat. Und ich kenne mich ganz genau, nicht wahr? Besser als sie mich kennt. Deshalb sage ich, wenn Prädestination das biochemische Gesetz ist des Universums, dann hätte Gott, der das gemacht hat, nicht ein Gott der Liebe sein können. Denn Liebe verlangt Freiheit. Und die Freiheit, Freiheit ist die Basis von allen liebenden Verhältnissen. Ist es wahr, dass weil der genetische Code so ist, dass ich absolut keine Freiheit habe? Nun, hier sind wir auf nassem Boden. Und sehen Sie, als ich empfangen wurde, vor einigen Jahren, da habe ich ein Spermium bekommen mit Y drauf. Hätte ich ein Spermium bekommen mit X und X und Y 50% von jeder Sorte, wäre ich eine Frau gewesen. Das wäre eine Katastrophe für die frauliche Rasse, nicht wahr? Aber so wäre es. Und da bin ich durch diese Tatsache, dass ich X, Y habe in allen meinen Zellen, außer in den genetischen Zellen, ich bin ein Mann. Prädestiniert. Ich habe einen Bart. Kommt alles davon. Kannst beweisen. Nun, liebe Leute, verstehen Sie, wo wir gelandet sind? Es ist wahr, dass es eine Prädestination gibt, besonders wenn man guckt in Bezug auf das Geschlecht. 50% Frauen, etwas mehr, und 50% weniger Männer, etwas weniger. Was soll man dazu sagen? Wir müssen jetzt auslegen, was es bedeutet, wenn man so ein System hat und wenn man so ein System liest. Denn wenn das im Körper ist, dann muss es gelesen werden. Und die kleinen Organismen, die man Ribosomen nennt, die klettern drauf auf diese doppelte Helix, und sie lesen es. Und wenn sie kommen zu Guanin, G, C, Cytosin, dann sagen sie sich, aha, G, C, C bedeutet Alanin. Und wenn sie lesen G, A, C, dann wissen sie, dass das bedeutet, Aspartic Acid als das nächste Molekül, das eingebaut wird in den Bau des Körpers. Das ist auch da. Wenn Sie G C lesen, so buchstabiert die Natur. Und Sie sagen, dass das alles durch Zufall kam. Wenn Sie das tun, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Das kann man nicht. Das wissen die Wissenschaftler auch und die reden nicht darüber. Nun, lasst uns jetzt mal einige Versuche tun. Und wir wollen mal gucken, wie weit die Prädestination vor sich geht, denn es ist sehr wichtig. Gott hat sie als Mann oder Gott hat sie als Frau gemacht und sie können nichts dafür. Das ist prädestiniert. Aber andere Dinge können sie tun, wo sie Freiheit haben. Innerhalb meines Mannseins habe ich eine Frau suchen müssen, nicht wahr? Ja klar. Und als ich sicher war, welche sie war, da sind wir einig geworden, dass das ein ideales Paar wäre, theoretisch, nicht wahr? Und dann haben wir geheiratet. Und das Resultat ist, dass ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mann bin. Sie konnte auch nichts dafür, dass sie eine Frau ist. Ich bin froh, dass sie eine Frau ist, nicht wahr? Aber sie konnte nichts dafür. Aber da hören Sie mal zu. Ich gebe Ihnen ein Experiment und dann werden wir mal gucken, wie weit die Prädestination in der Biologie vor sich geht. Es ist sehr, sehr wichtig, dies. Wenn man gewisse reinrassige Fische nimmt, kleine Kerle, die alle so sind wie identische Zwillinge, in Bezug auf den genetischen Code. Genetischer Code ist der gleiche Code für sie alle. Und wenn sie eine Mutter nimmt und sie legt 1000 Eier. Und diese 1000 Eier teilt man in zwei auf. 500 da und 500 da. Die 500, die ersten, tut man in normales Seewasser und lässt man sie ausschlüpfen. Da entstehen 500 kleine Fische mit zwei Augen an der Seite des Kopfes. Ganz normale Fische, und sie hopsen herum und freuen sich des Lebens. Ihre Genetik bei dem Ausschlüpfen wird gelesen und die Fische entstehen. Nun, das kommt von der Genetik. Jetzt passen Sie auf. Hier kommt ein sehr wichtiger Punkt, den die meisten Leute vergessen. Wenn man diese 500 anderen Eier, die praktisch gesehen identisch sind mit den ersten 500, in Seewasser tut, das ein ganz klein wenig zu viel Magnesium enthält. Nun, Seewasser enthält Magnesium, aber man tut ein ganz klein wenig zu viel rein. Und man lässt sie dann ausschlüpfen. Und sie schlüpfen aus und sie kommen raus, aber nicht wie die ersten 500, die zwei Augen hatten an der Seite des Kopfes. Sie haben einen riesen Scheinwerfer mittendrin in der Stirn, was man ein Zyklopenauge nennt. Sie kennen die Geschichte von den Zyklopenmenschen, nicht wahr? Diese Riesen, die statt dass sie zwei Augen hatten, ein Auge mittendrin hatten. Wenn Sie nach Neuseeland gehen, kann ich Ihnen Tiere zeigen dort, die eigentlich eine Art Dinosaurier sind. Sie sind so lang und sie leben 500 Jahre. Aber diese Tiere haben mitten in dem Kopf, was man ein Pineal Gland nennt, und das ist das dritte Auge. Man sieht es, wenn sie jung sind, durch die Membrane hier. Und diese Fische, wenn die Umwelt richtig ist, entwickeln nicht die zwei Augen an der Seite, sondern ein Riesenscheinwerfer mittendrin. Die Umwelt tut das. Also was schließen wir? Wir schließen, dass das Ablesen der Genetik sehr von der Umwelt abhängig ist. Okay? Das ist das Erste. Also da ist eine Variation möglich durch die Umwelt. Wie man die Information liest, wird bedingt durch die Umwelt. Kommen wir zum zweiten Versuch schnell. Meine Zeit geht zu schnell dahin. Wir nehmen weiße Ratten, Whiskerratten mit roten Augen. Und die sind genetisch rein. Sie sind Pedigree, wie man sagt im Englischen. Genetisch sind sie alle so praktisch identische Zwillinge. Und eine Mutter wirft 10 kleine Ratten. Nun, ich weiß es nicht, ob Sie das jemals gesehen haben, die kleinen Ratten. Die sind rot, sie sind blind, die Augen sind zu und die können nicht laufen, die sind vollkommen hilflos und 10 hat sie bekommen. Man nimmt 5 von diesen und tut sie in Zellen, wo sie gefüttert werden, mit der Milch von der Mutter, die man abpumpt, so dass sie das gleiche Essen bekommen, wie die anderen, die bei der Mutter bleiben. 5 bleiben bei der Mutter und 5 sehen nie eine andere Ratte, bekommen aber das gleiche Essen durch eine Pipette in den Mund. Und wenn man diese 5 nimmt, die nicht in der Familie waren, ich hoffe, dass recht viele Lehrer hier sind, denn jetzt geht's, kommt raus. Passen Sie auf, ich hoffe, dass Sie keinen Herzschlag bekommen. Aber wir haben einige Ärzte hier, die Ihnen helfen können. Und melden Sie sich rechtzeitig, denn die Minuten, wo man Herzschlag bekommt, sind sehr wichtig. Man bestimmt die Intelligenz von den 5 Tieren, die in Einzelhaft erzogen wurden. Okay? Man findet, dass sie eigentlich unterdurchschnittlich sind, intelligenzmäßig. Die anderen 5 Tiere, die Geschwister, die bei der Mutter erzogen wurden, in der Familie, die sind ungefähr 33% intelligenter als die Tiere, die allein erzogen wurden. Wenn man eine Sektion macht durch das Gehirn, findet man, dass die Neuronen in dem Gehirn von den Ratten, die allein erzogen wurden, weniger verzweigt sind, weniger gekoppelt sind in den anderen Neuronen, sodass die Tiere nicht so intelligent sind, als die Tiere, die bei der Mutter erzogen wurden. Nun, Man sieht, in beiden Fällen war die Genetik gleich. Aber in einem Fall hat man Tiere, die recht intelligent sind, und in einem anderen Fall hat man Tiere, die nicht so intelligent sind. Sie hatten beide die gleiche Genetik. Also das Ablesen von der Genetik ist von der Umwelt abhängig. Okay? Sehr wichtig, das zu merken. Die Umwelt bestimmt, wie getreu und wie schnell die Information abgelesen wird. Na, die Lehrer, die Dozenten, die Professoren und die anderen Fürsten von Wien müssen jetzt genau zuhören. Wenn man die 5 Tiere nimmt, die allein erzogen wurden, weg von der Mutter, und sie zurücktut in die Familie, kann man sie nicht retten. Es ist zu spät. Das Ablesen der Genetik geschieht in den ersten Tagen und Stunden des Lebens. Und die Umwelt bestimmt das Ablesen davon. Die Umwelt ist absolut maßgeblich, dass die Genetik richtig gelesen werden kann. Nun, ich weiß es nicht, ob Sie das je überlegt haben, aber wenn wir anfangen würden, Norwegisch mit Ihnen zu reden, oder Türkisch oder so etwas, würden wir uns nicht verstehen. Aber wenn Ihre Mutter Türkisch oder Norwegisch geredet hätte, hätten Sie alle Türkisch geredet wie ein Türke, nicht wahr? Oder Norwegisch wie ein Norweger. Aber wenn man sie jetzt zu den Türken gibt, profitieren sie nicht sehr viel. Ich habe probiert in der Türkei, und meine Kinder, die mit uns waren dort, die haben Türkisch gelernt. Also, sie staunen. Wenn sie jetzt sehr böse sind aufeinander, schimpfen sie sich gegenseitig aus auf Türkisch, nicht wahr? Was ziehen die für Schlüsse? Wenn man jung ist, ist das Gehirn aufnahmefähiger, denn ein Kind innerhalb von 3 Jahren lernt prinzipiell eine ganze Sprache. Sitzt da und guckt auf die Mutter und lernt. Tun Sie das Kind vors Fernsehen, es lernt nicht. Denn die Mutter muss reagieren auf das Kind und das Kind wird er nachmachen, bevor man sieht, wie sein Mund sich bewegt, um der Mutter nachzumachen. Also das Ablesen bestimmt die Entwicklung der Information, die auf dem genetischen Code ist. Man hat ein Experiment gemacht. Ich sage Ihnen dieses Experiment, denn es ist sehr wichtig. Man nimmt ein Kind, das gerade geboren ist, ein bisschen später, gerade wenn es gelernt hat, die Augen zu zentrieren. Sie wissen, dass ein Kind, wenn es geboren ist, die Augen nicht zentrieren kann. Ein Auge guckt dorthin, und das andere Auge guckt dorthin, und das arme Kind, nicht wahr? Kann es nicht. Aber wenn es gelernt hat, zu zentrieren, tut man das Kind in ein Bett, und die Mutter sitzt am Ende des Bettes und sagt, was Mütter ihren Babys sagen. Ich kann es nicht nachmachen. Meine Frau kann es besser machen, aber es ist ein komischer Laut. Und wenn man in die Spitäler geht, wo die Entbindungen stattfinden, da kann man es hören von allen Seiten, wie die Mütter mit ihren Kindern reden, nicht wahr? Und so lernen die Kinder. Nun, das Kind sitzt da auf dem Bett, auf Kissen, und hat eine Perspex-Glas zwischen sich und der Mutter. Und an beiden Seiten des Bettes sind stereophonische Lautsprecher. Und die Mutter spricht und macht ihre Laute, die ich nicht nachmachen kann, zu dem Kind. Und das Kind hört von den beiden Lautsprechern an der Seite des Bettes. Okay? Nun, das Kind sitzt da und ist ganz vergnügt, wenn das Kind das erste Mal lächelt, nicht wahr? Das ist ein ganz großer Tag bei der Mutter. Dann tut man etwas sehr Böses. Man schaltet eine Seite des stereophonischen Systems aus, so dass das Kind auf die Mutter guckt und auf die Lippen und dann geht mittendrin im Gespräch, wenn man es Gespräch nennen kann, ein Lautsprecher aus, so dass das Kind die Stimme an der Seite des Bettes hört, statt bei den Lippen, die sich bewegen, der Mutter. Wenn das dem Kind passiert, heult es bitterlich, denn es ist geeicht darauf, die Bewegung der Lippen in Verbindung zu bringen mit der Ortung durch die Ohren. So ist es der Computer geeicht von einem kleinen Kind. Und wenn man dann den Lautsprecher wieder einschaltet, hört das Kind auf zu heulen, guckt auf die Mutter, und die Mutter redet, und das Kind sieht die Rede dort herkommen, wo die Lippen der Mutter sind, und ist ganz glücklich und lernt. Wenn Sie denken, dass so ein System von Programmierung stereophonisch durch Zufall entstand, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Nur Gott kann Ihnen helfen. Ich kann es nicht. Denn ein Mensch, der so unlogisch ist, zu denken, dass so ein System durch Zufall nach Darwin entsteht, ist einfach böswillig dumm. Das geht nicht. Also, das ist genug von dem Standpunkt aus. Nehmen wir jetzt etwas sehr Konkretes. Wenn Sie die Eier nehmen von einer Frau, können Sie 6-7 Eier bekommen, wenn man sie mit Hormonen behandelt und dann durch Laparotomie rausnimmt, kann man das Ei befruchten mit den Spermien ihres Mannes. Und da entsteht ein menschliches Ei mit 46 Chromosomen drin. Menschliches Ei. Die totale Information ist da, um einen Menschen zu machen, ein Baby zu machen. Wenn Sie dieses Ei füttern im Reagenzglas mit allen Substanzen, Zuckern und Eiweißen, alles was es braucht, wächst das Ei. Teilt sich eine Zelle, zwei Zellen, vier Zellen, 8 Zellen, 16 Zellen, 32 Zellen. Und Sie meinen, dass Sie ein Baby bekommen werden im Reagenzglas. Nur sind Sie enttäuscht. Denn eine amorphe Masse von Zellen, menschlichen Zellen, wächst, aber kein Baby. Täten Sie das gleiche Ei in eine Gebärmutter einer Frau im richtigen Stadium, dann wächst das Ei und in 9 Monaten haben Sie ein Baby. Das hat man schon oft getan jetzt. Es sind viele Kinder, die so entstanden sind. Ob es gut ist oder nicht, sage ich nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass in den einen Fall hat man die Umwelt in vitro in dem Reagenzglas falsch und das Baby entsteht nicht. Die Information wird nicht gelesen, wenn die Umwelt falsch ist. Okay? Tut man das Ei in die Gebärmutter, da bekommt man ein Baby. Hat man oft getan bei Menschen und auch bei Tieren. Die Umwelt für die Ablesung der Information ist absolut maßgeblich. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt müssen Sie, wenn Sie so lieb sind, ich habe Ihnen die Information gegeben, jetzt müssen wir das Wort Gottes lesen und passen Sie auf. Denn all das, was ich gesagt habe, ist drin in diesen paar Versen, die ich lese. Ich lese aus Lukas, oh danke schön, ich lese aus Lukas 8, Vers 4. Als aber viel Volk zusammenkam und die Leute aus allen Städten Jesus zuströmten, sprach Jesus in einem Gleichnis. Nun passen Sie auf. Ein Seemann ging aus, seinen Samen zu sehen. Und als er säte, fiel einiges auf den Weg. Und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufgegangen war, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Ein anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen mit auf und erstickten es. Ein anderes fiel auf gutes Erdreich, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und als Jesus dies gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Sie sagten, Meister, warum hast du das erzählt? Was bedeutet das? Merken Sie Jesus' Antwort. Er sprach, euch, Jüngern, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Also das Gleichnis von dem Seemann ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. Inwieweit? Ich gebe es Ihnen. Den übrigen aber in Gleichnissen, dass sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist das Gleichnis. Der Same, also die Samenkörner, die ausgestreut werden, ist das Wort Gottes. Nun, wenn Sie mich verstanden haben, sehen Sie, dass der Same ein Paket ist, das Weizenkörnlein, von Genen, die Information besitzen, um eine Weizenpflanze zu synthetisieren. Okay? Der Same ist das Wort Gottes. Das heißt, die Bibel ist zu vergleichen mit dem Samen. Und der Same ist ein Paket von Information, um eine neue Pflanze zu bauen oder einen neuen Menschen zu bauen. Nun, wenn man dieses Paket von Information ausstreut, wie bei dem Seemann, sagt Jesus, dass das Wort Gottes die Information enthält, um neue Menschen zu bauen. Wenn sie wollen, Christen zu bauen, aus Menschen, die keine Christen sind. Die Information des Wortes Gottes gibt uns das Geheimnis des Reiches Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber was notwendig ist, ist, dass die Information in der Genetik die richtige Umwelt hat. Wenn die Umwelt falsch ist, bekommt man kein Baby. Nun sagt Jesus, die Funktion des Mannes Gottes, der ein Christ ist, ist das Wort Gottes auszuteilen, wie der Seemann seinen Samen austeilt. Aber, sagt er, es gibt verschiedenen Boden, auf denen das Wort Gottes fängt. Und ihr Herz ist der Boden oder die Umwelt. Was würden Sie, liebe Freunde, zu mir sagen, wenn ich auf die Autobahn hier gehen würde, ich war, wo es pausenlos drüber geht, und ich würde da anfangen, meinen Weizen zu sehen auf die Autobahn. Und ich war, da gehe ich mit meinem Paket hier und laufe da lang und tue meine Arbeit. Was würden Sie sagen auf die Autobahn? Nichts. Sind Sie so barmherzig zu mir? Sie würden meinen Psychiater holen. Sagen, was macht der Kerl da, der Dummkopf? Seht, auf guten Samen auf der Autobahn. Nun, eine gute Same, der uns zeigt, wie man einen Mensch Gottes, einen Christen baut, ist das Wort Gottes. Aber es muss auf ein Herz fallen, das ein bisschen anders aussieht als die Autobahn. Wenn der Verkehr über ihren Herzen läuft, den ganzen Tag, wie die Autos auf der Autobahn, wird der Same zerquetscht und die Vögel kommen und fressen den Rest auf. Und die heutigen Menschen sind so, wir sind so, dass wir alle in unseren Herzen aussehen wie die Autobahn. Da haben wir nie Zeit, ein wenig in uns selbst einzugehen, die Frauen zu überlegen, was es ist. was bedeutet ihr Leben? Was hat ihr Leben heute bedeutet? Und man sieht fröhlich, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Man sieht dieses Paket von Information auf ein Herz, das einer Autobahn gleicht. Das Ergebnis ist, das Wort Gottes keimt nicht, sondern wird zertreten von der Gewalt des Verkehrs und bringt keine Frucht. Es sind zwei Dinge, die nötig sind, um einen Christen zu machen aus einem Menschen, der keine Heilsgewissheit hat. Erstens, dass sein Herz still wird, dass er ein bisschen in sich selbst geht und fragt, wozu bin ich denn hier? Und sich ein bisschen zurückzieht. Früher hat man das getan am Tisch. Ehe man das Essen einnahm, neigte man den Kopf, wurde einen Moment still und dankte Gott für die guten Gaben. Und diese Sekunden, wo man still war, die stoppten den Verkehr auf der Autobahn und auf einmal fing das Wort Gottes an zu keimen. Als wir Kinder waren, ich bin groß geworden auf einem Gut in England, haben wir nach der Ernte über die ganzen großen Felder dort die Ernte eingefahren, mit großen Wagen und mit Traktoren. Und wie sind wir am Ende der Ernte? Da waren die Felder hart wie Beton. Denn das waren schwere Traktoren und schwere Wagen. Was musste man tun? Mein Vater hatte zu der Zeit 1944 einen schweren Herzinfarkt. Und da bin ich nach Hause gekommen. Ich sagte den Leuten oben in Stockton, wo ich die Forschung gemacht habe, wie es stand. Und sie sagen, ja, ja, wir hungern. Die U-Boote, die sorgen dafür, dass wir kein Essen bekommen von Amerika. Es ist wichtig, dass du nach Hause gehst und wenigstens die Ernte sicherst für nächstes Jahr. So habe ich mein Laborkittel eingepackt und ich bin da ausgefahren, 1944, als es sehr schlimm war. Das Erste, was ich getan habe, hat mein Vater besucht im Bett und er sagte, ja, das Erste ist, warte auf den ersten Regen und dann pflüge das ganze Gut um. Das ist, was geschehen muss. Es ist alles hart wie Eisen. Es war auch hart wie Eisen. Guter Boden dort in der Nähe von Oxford. Dann haben wir auf den ersten Regen gewartet und dann haben mein Bruder und ich zwei mächtige Massey Harris Traktoren bekommen. Sie kennen sie. 8-Zylinder-Dinge. Also Monstrosities waren sie. Aber sehr, sehr kräftig. Und wir sind über die Felder gefahren mit 6 Furchen dahinter. Ich kann auch pflügen, wenn Sie wollen. Und wir haben Tag und Nacht mit abgeblendeten Lichtern gepflügt, gepflügt, gepflügt. Und als dann das ganze Gut umgepflügt war, das, was unten war, war jetzt oben. Da habe ich gedacht, wie ist das im Leben? Wenn man sehr hart geworden ist, pflügt Gott einen um. Er nimmt unsere Liebsten weg und durch Leid werden wir umgepflügt. Aber solche Herzen, wissen Sie, die umgepflügt worden sind durch Leid, sind oft weich und empfänglich für das Wort Gottes. Solange der Verkehr ununterbrochen über die Felder läuft, über das Herz läuft, empfängt das Wort Gottes, das Herz das Wort Gottes nicht. Oft muss Leid kommen, um einfach zu funktionieren wie unsere Massey Harris Traktoren. Verstehen Sie? Und deshalb ist Gott sehr gnädig, wenn er uns Leid schickt. Denn es ist Gottes Pflug. Kann auch Menschen härter machen. Das weiß ich auch. Aber im Allgemeinen ist es oft so, dass es Leid braucht, bis ein Mensch die richtige Umwelt ist und wird für das Wort Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denken Sie, was das bedeutet. Und wenn das Ihnen gar keinen Eindruck macht, fragen Sie sich, ob Ihr Herz so hart ist, wie unsere Felder, nachdem wir die Ernte eingefahren haben. Dann überlegen Sie, ob Gott nicht so gut ist, Sie umzuflügen. Und er pflügt uns um, indem was zu uns war, Toberst wird. Das ist das Wesen von Umflügen. Eins habe ich gelernt zu Hause. Mein Vater hat immer für eine gute Küche gesorgt. Und für eine gute Küche muss man Zwiebeln haben, nicht wahr? Und er hat mir schon als jungen Buben gezeigt, wie man ein Zwiebelbeet macht. Haben Sie es selber gemacht? Da muss man das Beet sehr genau reinigen zuerst und dann umgraben und dann klein machen mit der Hacke, so dass das Beet ganz weich, sauber und rein ist, um die neue Genetik der Pflanzen, Zwiebelpflanzen zu bekommen. Aber es muss ein Zwiebelbeet sein. Und dann sprossen die Zwiebeln. Und man hat eine gute Küche. Nachdem. Kann auch Leberknödel machen, wenn nötig. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen alle ein wenig von der Bibel. Wir haben es gelernt vor der Konfirmation, vor der Firmung. Und Sie haben es vielleicht in Evangelisationen gehört. Aber die Vorbotschaft ist die, dass Gott uns haben will. Er will Gemeinschaft mit uns haben, das Abendmahl mit uns feiern, heißt es, und wir mit ihm. Er will uns als Mitglieder seines Haushaltes haben. Und es ist der Haushalt der Gläubigen, wovon er spricht. Aber zuerst muss man den Samen haben, und der Samen ist das Wort Gottes. Da ist das Rezept, um einen Menschen Gottes, eine neue Kreatur in Jesus zu machen. Dass man Jesus vertraut, dass er Sünde wurde für mich. Dass Gott selber den Dreck meiner Sünde auf sich nahm, dass ich nicht des Todes sterben muss. Denn der Sünde soll, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Aber was ich Ihnen ganz klar machen will, ist, dass die Umwelt für das Wort Gottes Ihr Herz ist. Und Ihr Herz muss zurechtgebracht werden, weich gemacht werden, um den Samen aufzunehmen. Wenn Ihnen das Wort nicht der Eindruck macht, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, kann das bedeuten, dass Ihr Herz aussieht wie die Autobahn. Dann dringend ist es nötig, wenn Sie nach Hause gehen, dass Sie in die Stille gehen und über Gottes Wort nachdenken und beten und fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und das Werk Gottes, sagt die Heilige Schrift, sagt Jesus, ist, dass man an den glaubt, den er geschickt hat, Jesus. Das ist das Werk Gottes, dass man ihm vertraut, den er geschickt hat, um uns zu retten. Dass wir nicht sagen, oh, eine Kirche wird mich erretten oder ein äußerer Ritus wird mich retten, das ist nicht der Fall. Der wirkliche Fall ist die Basis, dass er uns lieb hat und wir wollen ihn lieb haben, indem wir seine Gebote halten. So ist das. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da bin ich zu Ende. Die Zeit ist um. Die Genetik ist festgelegt. Die Frucht der Genetik, das Ablesen der Genetik, ist davon abhängig, dass ein Beet, ein Feld, mein Herz bereit ist, das Wort Gottes aufzunehmen, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Und da muss man oft durch sehr viel Leid gehen, durch sehr viele Erfahrungen in diesem Leben, dass das Herz weich wird, um sein Wort aufzunehmen. Das ist das Wesen der Genetik, das ist das Wesen des Evangeliums, das ist das Wesentliche in dem Verfahren, aus einem Menschen ein Kind Gottes zu machen. Denn ein Kind Gottes ist eine andere Spezies als ein Mensch, der nicht ein Kind Gottes ist. Okay? Man kennt die Spezies an der Frucht. Und wenn ihre Werke die Werke Christi sind, dann sind sie in der Spezies von Gott. Wir beten dann zusammen.